Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Thorsten Japs, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sendung über Weihnachten, Bücher und Geschenke und über eine besondere Zeit in besonderen Umständen wegen der Corona-Pandemie. Diese Krise hatte und hat für viele Unternehmen existenzielle Folgen, auch für ein Berliner Catering-Unternehmen. Die Firma konnte aber mit der Caritas zusammen ein Projekt verwirklichen, um Obdachlosen zu helfen.
Unser Ziel war, dass wir in der Kältehilfe bis Ende März das Angebot aufrechterhalten mit einmal warmem Essen jeden Tag an verschiedenen Standorten in der Stadt, jeden Tag woanders.
Erklärt Ralf Göpel von der Caritas. Und dabei hilft ein Foodtruck des Caterers, der sonst bei Festivals und Messen eingesetzt wird. Das ist ein Thema heute in Religionen. Außerdem stellen wir Ihnen zwei Bücher vor. Eine kleine Weihnachtsgeschichte von Rainer Moritz, dem Leiter des Literaturhauses Hamburg, und einen Bildband über Opfergaben aus Wachs. Und wir erklären, wer eigentlich an Weihnachten die Geschenke bringt und wie diese Geschenkebringer historisch verwurzelt sind. Und wir blicken mit einer Glosse auf dieses besondere Fest in besonderen Corona-Zeiten. Viele Firmen leiden in der Corona-Krise, so wie das Berliner Catering-Unternehmen Mama & Sons. Janis Gensch und André Joost hatten sich im Studium kennengelernt und es 2014 gegründet. Am Anfang boten sie mit einem Foodtruck auf Straßenfestivals selbstgekochtes, frisches, überwiegend veganes Essen an und hatten solch einen Erfolg, dass daraus ein großer, erfolgreicher Caterer wurde. Dann kam eben Corona und von heute auf morgen brachen die Aufträge weg. Sie wollten schon aufgeben und ihre Vorräte der Caritas schenken. Doch dann konnten sie mit dem katholischen Wohlfahrtsverband ein Projekt für Obdachlose umsetzen, wie Marie Wildermann für uns beobachtet hat.
Ich würde sagen, 150 waren es. Teilweise mit Doppelungen, manche nehmen sich doppelt, nehmen sich noch was mit oder so. Aber so in dem Rahmen ist es hier eigentlich immer. Also das ist schon, wie gesagt, in der Spitze waren wir bei über 200, aber jetzt heute war es ein bisschen ruhiger als normal.
Laszlo steht hinter einer Glasscheibe im Foodtruck, der vor der Marienkirche in Berlin-Kreuzberg parkt. Mit einer Kelle schöpft er Suppe in ein weißes Schälchen. Das ist biologisch abbaubar, genau wie der Holzlöffel. Beides reicht er durch eine Öffnung nach unten zu einem Kunden. Laszlo ist Mitarbeiter von Mama & Sons. Das Logo des Streetfood-Anbieters prangt in großen Lettern auf dem türkisfarbenen Truck. Gleich daneben ein großer Aufkleber der Caritas.
Ich habe dieses Jahr im Januar gestartet, war quasi geplant, dass die Festival- und Messensaison natürlich voll mitgeht, aber das ging halt aus bekannten Gründen nicht. Aber ich war schon vor Bestandteil des Teams. Einen Moment, genau. Ganz kurz.
Ja, ich wollte fragen, habt ihr noch heiße Suppe? Mir ist zu kalt.
Ja klar, eine volle Portion oder?
Voll, ja. Schmeckt sehr, sehr, sehr lecker.
Das freut mich. Ja, sehr gut geschmeckt. Sehr gut, sehr lecker.
Sind Sie öfter hier?
Ab und zu, ja. Nicht hier offen, aber zwei, drei Mal in der Woche.
Sind Sie obdachlos?
Ja, letzte Zeit ja, gegen die Coronavirus. Ich habe die Wohnung verloren, Arbeit verloren, aber Gott nicht verloren.
Der junge Brasilianer erzählt, dass er seit 10 Jahren in Berlin lebt. Bis zum Frühjahr habe er als Koch gearbeitet. Der Platz vor der Kirche in Kreuzberg ist einer von inzwischen 11 Standorten, die der Foodtruck jede Woche anfährt, um kostenlos Essen zu verteilen. An Obdachlose, an Menschen mit geringem Einkommen. Das Publikum ist bunt gemischt. Kreuzberg zieht Menschen aus aller Welt an. Und das spiegelt sich sowohl bei den Nutzern der mobilen Suppenküche als auch bei den freiwilligen Helfern, die die Caritas bei der Essensausgabe unterstützen. Eine der Freiwilligen ist Christine aus Schottland, die in Berlin als Softwareentwicklerin arbeitet.
I want to give some time to give back to the community.
Sie engagiere sich, weil sie der Gemeinschaft etwas zurückgeben möchte, sagt sie. Und jeder Mensch habe es verdient, essen zu können. Auch der Projektmanager David aus Berlin, der gleich um die Ecke wohnt, unterstützt die Essensausgabe.
Und jetzt in der Situation auch im Homeoffice, ne? Deswegen funktioniert das auch, das in der Mittagspause zu machen. Sonst würde das schwierig werden, sage ich jetzt mal. Ne?
Einen Tag später, etwa um die gleiche Zeit am Nachmittag. Diesmal steht der türkisfarbene Foodtruck im Stadtteil Wilmersdorf vor der Caritas in der Tübinger Straße. Gerade ist Eröffnung einer weiteren Essensausgabe. Seitdem die Suppenküchen wegen der Corona-Bestimmungen wieder geschlossen sind, ist die Nachfrage gestiegen. Organisatoren von der Caritas sind vor Ort, die lokale Presse und etliche Obdachlose, die ich schon am Tag zuvor beim Foodtruck in Kreuzberg getroffen habe. Rolf Göpel von der Caritas erklärt, wie sich die Spenden zusammensetzen.
Es sind große Firmen, die sagen, das ist ein gutes Projekt, wir können das unterstützen. Es sind Lobbyisten, es sind unterschiedliche Firmen, mittelständisch, aber auch viele Einzelpersonen. Unser Ziel war, dass wir in der Kältehilfe bis Ende März das Angebot aufrechterhalten mit einmal warmem Essen jeden Tag an verschiedenen Standorten in der Stadt, jeden Tag woanders.
Und dafür ist das Konzept mit dem mobilen Foodtruck geradezu ideal. Zur Kooperation zwischen Caritas und Mama & Sons war es im Frühjahr gekommen, als den beiden Jungunternehmern Janis Gensch und André Joost von heute auf morgen die Aufträge wegbrachen. Sie wollten aufgeben und die restlichen Waren der Caritas spenden. Die machte ihnen das Angebot, die Zeit der Krise mit Kochen für Obdachlose zu überbrücken. Und das machen sie seitdem. 1200 Essen pro Woche bereitet das Unternehmen in der Großküche in Berlin-Weißensee vor und bringt es mit dem Truck an die Standorte. Seit 2014 gibt es das Unternehmen Mama & Sons, Mama und Söhne. Heißt das, dass Mama mitkocht?
Nein, aber das ist quasi für die Art, wie wir kochen. Bodenständig, ja, dafür steht die Mama. Und gleichzeitig auch ein bisschen abgefahren und kreativ und dafür stehen die Söhne.
Gerade ist eher bodenständig angesagt. Die Zusammenarbeit mit der Caritas ist für die beiden Unternehmer, die Umweltmanagement studiert haben, aber auf jeden Fall von Vorteil.
Wir haben so alle zwei Wochen vielleicht mal ein Catering und das machen wir natürlich auch noch. Auch dafür ist dieses Projekt so toll, weil wir unser Team haben und die Küche ist warm. Wir können quasi jederzeit ein Projekt annehmen, ohne die Befürchtung zu haben, dass wir kein Personal dafür bekommen.
Und wenn es dann wieder richtig losgeht mit Festivals, Messen und Events, dann können sie auch endlich wieder kreativ und abgefahren kochen.
Aber erstmal sieht es so aus, als würden Sie Ihr Projekt mit der Caritas noch etwas fortsetzen. Wo Sie im Einsatz sind, finden Sie im Internet unter caritas-berlin.de/foodtruck. Um Liebe geht es an Weihnachten und wie keine andere Zeit ist es die Zeit von Geschichten. Sie werden gemeinsam gelesen oder vorgelesen, allen voran natürlich die biblische Geschichte von der Geburt Jesu Christi. Aber auch berühmte Geschichten wie A Christmas Carol von Charles Dickens, über den Geizhals Ebenezer Scrooge oder Der kleine Lord von Frances Hodgson Burnett, die natürlich auch durch Verfilmungen weltweit berühmt geworden sind. Eine neue Weihnachtsgeschichte hat der Autor, Essayist und Übersetzer sowie Leiter des Literaturhauses Hamburg, Rainer Moritz, geschrieben. Sie heißt Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Autor selbst. Guten Tag, Herr Moritz.
Einen schönen guten Tag.
Herr Moritz, in Ihrer Geschichte, die als kleines Büchlein erschienen ist, erinnert sich ein erwachsener Mann, Konrad, an eine Episode seiner Kindheit. Als Zehnjähriger hat er Fräulein Schneider an einem Weihnachtstag näher kennengelernt, die viele Jahre in der Firma seines Vaters als Buchhalterin gearbeitet hat. Ähnlichkeit mit Miss Marple bzw. der Miss Marple-Schauspielerin Margaret Rutherford hat und die ihn für Tipkick begeistert. Wie kam Ihnen die Idee zu dieser Weihnachtsgeschichte?
Ja, man muss ja heute, wenn man eine Weihnachtsgeschichte schreibt, fünfmal überlegen. Es ist so viel über Weihnachten geschrieben worden. Es gibt furchtbar triefende Weihnachtsgeschichten. Es gibt bösartige Weihnachtsgeschichten. Ich wollte einen Weg wählen, den man noch nicht so oft beschritten hat, indem ich mir eben diese Fräulein Schneider ausgedacht habe. Sie haben sie beschrieben, als was tritt sie da auf? Und vor allem, darum von handelt die Geschichte, was verändert sich in dieser Beziehung? Sie haben es erwähnt, dieser Konrad, der Zehnjährige, muss zu Fräulein Schneider. Die Eltern sagen ihm, ach, es ist doch furchtbar, dieses arme Fräulein Schneider, so allein leben. Sie hat niemand an Weihnachten. Mach ihr doch an Heiligabend einen Besuch, statt ihr einen Besuch ab. Das tut er auch natürlich widerwillig. Welches Kind tut das schon gerne? Und dann, Sie haben es angedeutet, merkt er diese Fräulein Schneider, die sehr viel Wert darauf legt, als Fräulein Schneider angesprochen zu werden, ist ganz anders, als er sich ältere Frauen bisher vorgestellt hat. Sie hat nicht nur Ähnlichkeit mit Miss Marple, sie agiert auch ähnlich resolut wie Miss Marple und sie hat vor allem eine Leidenschaft und da treffen sich die beiden dann unter der Fichte in Fräulein Schneiders Wohnung. Sie hat eine Leidenschaft für Tischfußball, genauer für Tipkick.
Ich bin ganz ehrlich, mich hat Ihre Geschichte von der ersten Seite an begeistert und auch ziemlich berührt. Vielleicht, weil bei mir zu Weihnachten auch viele Erinnerungen hochkommen. Ich selber Fußball begeistert bin und Miss Marple-Filme mag. Gehört das zu Weihnachten? Erinnerungen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich glaube, viele Kindheiten sind damit verbunden, dass etwas Besonderes passiert, dass diese Spannung langsam anwächst. Das war für mich schon ganz entscheidend als Kind, als Jugendlicher noch. Diese Dezembertage, die so wahnsinnig langsam vergangen sind. Man hat den Wunschzettel geschrieben, man wusste nicht, klappt das nicht. Ich habe mir beispielsweise als leidenschaftlicher Kugelstoßer in meiner Jugend eine Eisenkugel gewünscht. Überraschenderweise haben meine Eltern sich geweigert oder das Christkind sich geweigert, mir eine Eisenkugel zu bringen. Das war im Nachhinein betrachtet vielleicht ganz vernünftig. Nein, aber diese Zeit ist mit etwas Besonderem verbunden. Da kann sie kommerzialisiert sein, wie sie will. Es haftet dieses Besondere an und es ist, Sie haben es gesagt, natürlich ein Moment der Kindheit. Es sind Tage der Kindheit, an die man sich erinnert und man versucht bis heute, auch wenn man älter geworden ist, diesen Zauber irgendwie zurückzugewinnen, auch wenn es vielleicht illusorisch ist.
Und der Konrad erinnert sich dann halt an Fräulein Schneider. Wir hatten vorher verabredet, vielleicht lesen Sie doch einfach einmal ein kleines Stück aus Ihrem Buch.
Ich lese ein kleines Stück. Wir sind in dieser Wohnung. Er betritt sie zum ersten Mal an Heiligabend und er merkt schon, es ist auch, was den Tannenbaum angeht, die Räumlichkeit alles anders als bei ihm zu Hause. An der Spitze der Tanne, nein, es handelte sich um eine krumm gewachsene Fichte, deren Äste aufeinander klebten, baumelte ein ramponierter goldener Engel, der trotz seiner Schieflage eine abgebrochene Trompete tapfer in die Höhe reckte. Eine Handvoll rotwangiger Äpfel, silberne Kugeln mit weißlichen Verzierungen, die wie der Zuckerguss auf den Leckerli aussahen, eine hölzerne Nikolausfigur, die einen Schlitten mit nur einer Kufe hinter sich herzog, zwei goldlackierte Walnüsse und auf einen der untersten Zweige ein Bündel Lametta. Mehr hatte dieser ungewöhnliche Christbaum nicht zu bieten und erregte Mitleid in seine Betrachter. Denn Konrad war von zu Hause stolze Nordmann-Tannen gewöhnt, die, wie sein Vater sagte, ihren Preis hatten, aber dafür eine noble Eleganz besaßen. Jedes Jahr pflegte seine Mutter am Ende der Feiertage anzumerken, sei ihr Baum schöner gewesen als in den Jahren zuvor. Eine schier unglaubliche Kette von Steigerungen. Das ist dieser Baum bei Fräulein Schneider und es stellt sich dann wenige Seiten später heraus, sie hat leider in der Hektik der Vorbereitung, sie war ja mit dem Lametta sehr beschäftigt, vergessen Kerzen anzustecken und Konrad ist erst einmal ordentlich verstört. Ein Weihnachtsbaum, der eine schiefe Fichte ist und dann noch ohne Kerzen, das ist erst einmal zu viel für ihn.
Ist das auch ein Teil Ihrer Geschichte? Wollten Sie das so, dass diese zwei Welten auch ein bisschen aufeinandertreffen? Einerseits dieser Konrad aus dieser normalen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Familie und dieses Fräulein Schneider, das doch etwas anders lebt und eben auch Weihnachten alleine verbringt?
Ja, ich wollte diese Familienatmosphären gewissermaßen auflockern. Sie haben es gesagt, Konrad kommt aus einer klassisch bürgerlichen Familie, da läuft alles nach Ritualen ab. Bei Fräulein Schneider läuft nichts ab. Sie hat außerdem ein gewisses Weihnachtstrauma. Das hat mit einem Schicksalsschlag zu tun, der unmittelbar mit Weihnachten zu tun hat. Deswegen steht sie diesem Fest auch so ängstlich fast gegenüber. Und im Lauf der Geschichte, das war natürlich ein bisschen meine Absicht, nähern sich diese Welten an. Das Tipkick ist sozusagen der Katalysator dafür. Und selbst Konrads Eltern merken am Ende, ja, diese Fräulein Schneider ist doch ganz anders, als wir dachten. Die hat unserem Sohn vielleicht richtig gut getan.
Ja, und Konrad und Fräulein Schneider, das kann man vielleicht sagen, stellen ein Weihnachtsturnier auf die Beine, das auch vom Pfarrer unterstützt wird. Sie schreiben an einer Stelle, so ein Turnier passt zur Adventszeit wie der Esel in den Stall von Maria und Josef. Und dann passieren schöne, wunderbare und vielleicht auch ein wenig wunderliche Dinge. Es schwingt aber auch immer, für mich ebenfalls, so eine gewisse Wehmut mit. Ist Weihnachten auch für Sie eine Zeit des Wunderbaren und der Wehmut oder doch eher hauptsächlich eine stressige Zeit?
Nein, das Stressige, das kann man ja ein wenig beeinflussen. Wir sind alle von Familien besetzt, das ist in diesem Jahr natürlich nochmal ganz anders. Aber diese Mischung, das gefällt mir ganz gut, was Sie gesagt haben. Das Wunderbare, ich glaube, diesen Glauben darf man nicht aufgeben. Ein bisschen Zauber muss Weihnachten behalten. Da kann man, glaube ich, auch selber etwas dazu beitragen, indem man das Nicht-Wunderbare gar nicht so sehr in die eigenen Räume lässt. Und Wehmut ist natürlich dabei. Konrad, Sie haben es erwähnt, die Eingangssituation. Er ist ein Mann von Anfang 40 und bekommt dann die Nachricht, dass dieses Fräulein Schneider in ganz hohem Alter gestorben ist. Und das ist ja der Auslöser dieser Geschichte. Also ein kleiner Wehmutstropfen ist natürlich dabei in dieser Geschichte. Aber ich glaube, diese Mischung, die tut uns allen gut und die tut auch dem kleinen 10-jährigen Konrad gut.
Warum haben Geschichten, warum haben Bücher so eine besondere Bedeutung an Weihnachten?
Ich glaube, weil sie etwas tun, was sie auch das ganze Jahr über tun, aber an Weihnachten nehmen wir das, glaube ich, anders wahr. Sie zeigen uns andere Welten, sie zeigen uns auch Möglichkeiten auf. Was wäre, wenn mein Leben anders verlaufen wäre? Und Konrad macht, glaube ich, diese Erfahrung und deswegen lesen wir hoffentlich gerne auch von solchen Geschichten, dafür könnte man ja viele Beispiele anführen, dass man andere Welten sich immer wieder eröffnen kann. Das fällt im richtigen Leben manchmal schwerer, man ist eingefahren in bestimmten Ritualen, aber die Literatur zeigt uns eben auf, da ist doch etwas ganz anderes. Wir müssen uns manchmal nur trauen, dieses andere auch zu sehen. Und weil man an Weihnachten in der Regel doch ein wenig mehr Zeit hat, auch in diese Bücher einzutauchen, merkt man erst, dass die Literatur einem vielleicht etwas bietet, was man anderswo nirgends bekommt.
Sind deswegen für Sie Bücher auch ideale Geschenke?
Ja, ich glaube, man verbindet mit dem Schenken von Büchern doch ein wenig die Hoffnung, die mag manchmal trügerisch sein, aber sie ist auf jeden Fall da, dass man sich ausklinken kann, dass man sozusagen nicht im Alltagstrott verharrt, dass man nicht nur die Geldscheine zählt, auch dass die Kinder nicht nur die Geldscheine zählen, die sie vielleicht zu Weihnachten von ihren Onkeln und Tanten geschenkt bekommen haben, sondern das Verschenken von Büchern und das Lesen von Büchern hat, glaube ich, immer diese Hoffnung, die schwingt zumindest mit dieser Hoffnung, wir können auch anders, wir können uns anders verhalten, wir können uns vielleicht auch mal von Netflix oder vom Laptop lösen. Deswegen haben, das kann ja jede Buchhändlerin, jeder Buchhändler bestätigen, diese Bücher erstaunlicherweise, muss man fast sagen, nichts von ihrem Geschenkcharakter verloren. Sie sind auch origineller als Krawatten oder Rasierwasser.
Und was passiert, wenn Bücher einfach sinnlos geschenkt werden, weil man gar nicht genau weiß, was der Beschenkte für einen Geschmack hat?
Das ist für den Buchhändler, für die Buchhändlerin schön, weil wenigstens die Umsatzkasse klingelt, wenn jetzt alle Barack Obamas Autobiografie verschenken. Nein, das ist natürlich ein Effekt, an dem kann man nicht vorbei. Deswegen gilt es auch, Bücher sorgfältig auszuwählen, wenn man nur die Spiegel-Bestsellerliste abklappert, mit dem Gedanken, sicher ist sicher, etwas, was da oben steht, das wird schon irgendwie funktionieren. Das sind meistens die Geschenke, die da nicht dieses Glück auslösen. Deswegen lohnt es sich nachzudenken, wer soll dieses Buch bekommen? Was hat diese Person für Vorlieben, für Interessen, vielleicht auch für heimliche Sehnsüchte? Und wenn man dann noch einen Buchhändler hat, der einen gut berät, der einen auf diese Bücher auch hinweist, dann kann man, glaube ich, wirklich viel auslösen. Und deswegen, abseits der Bestsellerlisten, hat man oft vielleicht die schöneren Bücher und die, die auch länger nachwirken.
Wie sind da Ihre Erfahrungen? Finden Sie es schwer, passende Bücher für Freunde, Familienangehörige zu finden?
Nun habe ich aus Berufsgründen natürlich jeden Tag mit vielen Büchern zu tun, habe deswegen das Glück, dass ich manchmal nur mein Büro abschreiten muss. Was ist da gekommen in den letzten Wochen an Büchern? Ich lese natürlich auch immer noch viele Feuilletons, ich schaue im Internet an, was wird dort an Büchern empfohlen. Deswegen fällt es mir vielleicht ungewöhnlich leicht, jetzt hier auch in Anführungszeichen das richtige Buch zu verschenken. Andererseits erinnert sich meine Schwester daran, dass ich ihr, als sie 10, 12, 14 war, sie ist 6 Jahre jünger, als ich immer pädagogisch wertvolle Bücher geschenkt habe, die sie erst 3, 4 Jahre später gelesen hat. Ich hoffe, das ist im Laufe der Jahre etwas besser bei mir geworden, was die Auswahl von Weihnachtsbüchern angeht.
Ist es eigentlich vielleicht manchmal nur ein schönes Bild? Also ich male mir manchmal aus, ich habe keinen Kamin, aber so am Kamin zu sitzen und zur Weihnachtszeit, zur Festzeit ein schönes Buch zu lesen. Ist das nur so ein Imagebild oder steckt da mehr dahinter?
Ich glaube, das gehört zu unserer klassischen Vorstellung von Heimeligkeit dazu. Die mag manchmal kitschig sein, aber das macht nichts. Deswegen gibt es ja auch immer wieder alle Jahre Bildbände, die heißen Frauen, die lesen, oder Gemälde aus der Kunst- und Kulturgeschichte werden schön reproduziert, wo wir lesende Menschen sehen, weil dieses einen lesenden Menschen zu zeigen, das hat etwas ganz Besonderes. Dieser Mensch, wenn wir ihn abbilden, fotografieren oder ein Gemälde von lesenden Menschen anschauen, dann sehen wir Menschen, die absehen vom Alltag, die versunken sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Motiv des sich hineinversetzens, des Abtauchens und dann plötzlich das Erschrecken, wenn man angesprochen wird. Das ist ja alles, was Leserinnen und Leser gut kennen, dass wir plötzlich, wenn wir das richtige Buch haben, die richtige Handlung haben, die richtigen Personen, dass wir dann wirklich absehen können von allem, dass wir nichts mehr von dem mitbekommen, was um uns herum passiert. Selbst wenn die Weihnachtsgans in der Küche duftet, der Roman ist dann vielleicht sogar stärker als die Weihnachtsgans.
Ja, und glauben Sie, dass in diesem besonderen, verrückten Corona-Jahr Bücher eben nochmal mehr Kraft geben können oder nochmal dabei helfen können, dieses Abtauchen, wie Sie es beschreiben?
Ja, ich glaube, es ist schlichtweg eine Zeit, wo mehr Zeit möglich ist. Andererseits sind die Menschen auch von Unruhe gepackt. Ich glaube, das ist im Einzelfalle ganz unterschiedlich. Auch das merkt man ja an sich selber, dass man sich sagt, ach, jetzt habe ich ja wunderbar viel mehr Abende zur Verfügung. Aber trotzdem sind wir natürlich alle von einer leichten Nervosität gepackt, je nachdem, in welchen Berufen wir arbeiten, wie wird es weitergehen, wie geht es mit unserer Gesellschaft weiter. Also man muss sich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen dazu zwingen, dazu nötigen und sich selber sagen, jetzt tauche ich ab, jetzt lasse ich mich nicht beeindrucken von all dem, was da draußen passiert. Ich muss auch nicht permanent lesen auf meinem Smartphone, was jetzt wieder in der Welt Neues passiert ist, wer wieder was gesagt hat oder kommentiert hat. Das ist die große Chance von Büchern, auch von Klassikern. Es müssen ja nicht immer Neuerscheinungen sein. Es können Bücher des 19. Jahrhunderts sein, die großen Romane des 19. Jahrhunderts sein. Und diese Möglichkeit bietet, glaube ich, diese Zeit, in der wir im Moment uns befinden, besonders.
Glauben Sie, dass Fräulein Schneider, die ja Miss Marple sehr ähnlich ist, darüber haben wir gesprochen, und Weihnachten eigentlich immer allein gefeiert hat, Menschen auch Kraft geben kann?
Ich glaube, sie ist eine resolute Frau. So habe ich versucht, sie zumindest darzustellen. Eine Frau, die einiges mitgemacht hat, die aber in ihrem Beruf ihre Frau gestanden hat und die genau spürt, deswegen klappt auch diese Beziehung zu Konrad, wenn sie merkt, da ist jemanden, der ebenfalls etwas Neues erfahren will. Sie erlebt ja im Laufe der kleinen Erzählung einiges. Sie darf sogar im Fernsehen auftreten, als es um dieses Weihnachtsturnier geht. Auch dort im Fernsehen schlägt sie sich tapfer. Also das war natürlich ein kleines Hoffnungsbild, auch beim Schreiben des Textes, dass diese Fräulein Schneider uns zeigt, ja, das geht auch anders. Man muss nicht in diesem Trott verharren. Ich kann in bestimmten Konstellationen mir auch etwas ganz Neues, Überraschendes immer noch für mein Leben ausdenken.
Was würde sie Menschen, die vielleicht einsam, traurig oder verzweifelt sind, sagen oder vielleicht tun, um ihnen ein bisschen beizustehen?
Fräulein Schneider würde, ich glaube, ihnen ganz einfach sagen, etwas, was sie ja selber dann tut. Sie entwickelt ja dieses Turnier. Sie hat Glück, dass sie diesen kleinen Konrad trifft. Aber die Möglichkeit, und das würde Fräulein Schneider vielleicht auch weitergeben, in ihrem resoluten Auftreten, bleibt nicht nur sitzen, sondern steh auf, versuche irgendwo dich anzubinden, versuche einen Menschen zu treffen, mit dem du etwas anfangen kannst. Und dann sieht vielleicht dein Leben plötzlich auch anders aus. Dafür muss man nicht Fräulein Schneider heißen, dafür muss man nicht Ende 60 sein, sondern das kann, glaube ich, jeder in seinem eigenen Leben immer wieder erleben. Aber es bedarf dieses Moment des Aufraffens, des Zupackenwollens.
Ja, und das ist wiederum das Tolle an so einer Weihnachtsgeschichte. Herr Moritz, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Der Autor und Leiter des Literaturhauses Hamburg, Rainer Moritz, über sein neues Buch Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier. Das ist in der Edition Chrismon erschienen und kostet 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Heute gab es für Sie vielleicht schon Geschenke an diesem Nikolaustag. Und wenn nicht, dann ist ja bald Weihnachten. Doch wer bringt dann eigentlich die Geschenke an diesem christlichen Fest, an dem eigentlich der Geburtstag des Sohnes Gottes gefeiert wird? Dieser Frage ist Christian Röther nachgegangen und beschreibt, dass sich im europäischen Raum viele Figuren tummeln, die Geschenke im Gepäck haben.
Alle Jahre wieder, wenn die Tage kurz werden und die Kälte sich aufs Land legt, dann machen sich die Menschen gegenseitig Geschenke. Und sie erzählen sich Sagen und Legenden über die angeblichen Gabenbringer. Den Anfang macht am 6. Dezember die Geschichte vom heiligen Nikolaus.
Der Nikolaus ist der älteste und war lange Zeit auch der einzige Gabenbringer der Weihnachtszeit,
erklärt der Kulturwissenschaftler Werner Metzger.
Im griechischen Legendengrundstock gibt es eine Legende, wonach er drei armen Mädchen, die kein Geld hatten und von ihrem Vater beinahe schon ins älteste Gewerbe der Welt verkauft worden wären, dadurch rettet und ihren guten Ruf bewahrt, dass er ihnen nachts, während sie schlafen, je einen Goldklumpen aufs Bett legt.
Durch diese Geschichte wurde Nikolaus von Myra gewissermaßen zum Urahnen der heutigen Gabenbringer. Doch mit den Jahrhunderten hat er Konkurrenz bekommen, etwa durch das Christkind. Das wurde ab der Reformationszeit als Schenkfigur immer beliebter. Denn Reformatoren wie Martin Luther wollten Schluss machen mit der Heiligenverehrung.
Man liest immer, dass Martin Luther gewissermaßen das Christkind erfunden hätte als Gabenbringer. Richtig ist, dass Martin Luther vom Heiligenkult sich abgewandt hat. Was ihn allerdings nicht gehindert hat, selbst noch Nikolausgeschenke zu machen. Aber er hat bevorzugt, das Christkind als den eigentlichen Gabenbringer zu sehen oder besser gesagt, den heiligen Christ. Das war seine Bezeichnung, das kleine Kind in der Krippe. Das hat man dann erst später zum Geschenkebringer gemacht. Das ist ganz stark auch eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts.
Zur Zeit der Aufklärung entsteht auch die Idee eines Gabenbringers, der sich von der christlichen Religion löst. Der Weihnachtsmann.
Er ist eine säkulare Schenkfigur, die gewissermaßen eine Allerweltsfunktion hat. I'm gonna lasso Santa
Claus and I know just why because. Vor allem die amerikanische Variante des Weihnachtsmanns ist heute auf der ganzen Welt bekannt. Santa Claus. Der ist übrigens keine Erfindung von Coca-Cola, sagt Werner Metzger, sondern eine deutsch-amerikanische Koproduktion.
Denn derjenige, der den alten, bärtigen Mann erfunden hat, das war ein Auswandererkind, Thomas Nast, der kam aus der Pfalz und hat dann Jahr für Jahr, weil er ein begabter Zeichner wurde, für Harper's Weekly, eine beliebte Wochenzeitschrift in Amerika, in der Weihnachtszeit Geschichten von Merry Old Santa Claus gezeichnet. Und in seinen Lebenserinnerungen hat er geschrieben, dass Merry Old Santa Claus erwachsen sei aus seiner Erinnerung an den Pelznickel in der Pfalz.
Der Pelznickel, auch Pelzmärtel genannt, ist um Nikolaus- und Martinstag vor allem in Süddeutschland unterwegs. Ein eher unbekannter Gabenbringer, ganz im Gegensatz zu Santa Claus. Aber neben dem haben sich vielerorts eben auch eigene regionale Traditionen erhalten oder entwickelt. In Griechenland zum Beispiel. Da gibt es die Geschenke am Neujahrstag.
Am 1. Januar wird der heilige Basilius, das ist so ein großer Kirchenvater des Christentums, also insbesondere der Orthodoxie, gefeiert. Das ist der Namenstag gemäß dem orthodoxen Kalender. Später wurde diese Tradition, also der heilige Vasilius, wurde in Verbindung mit dem westlichen Weihnachtsmann gebracht.
Erklärt Vasilios Makrides. Der gebürtige Grieche ist an der Universität Erfurt Professor für orthodoxes Christentum.
Man vermutet diese Verbindung der westlichen Weihnachtsmann-Tradition mit dem Fest des heiligen Basilius Mitte des 20. Jahrhunderts. Und so wird der heilige Basilius eigentlich als Santa Claus gefeiert. Aber historisch gesehen sind unterschiedliche Traditionen, die haben miteinander nichts zu tun.
Das Verschmelzen des westlichen Weihnachtsmannes mit einem lokalen Heiligen, das gibt es nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Ländern, die vom orthodoxen Christentum geprägt sind. Am bekanntesten ist sicher Väterchen Frost.
Das ist die typische, könnte man sagen, russische Variante des Weihnachtsmannes.
Väterchen Frost ist ein alter Mann mit weißem Gewand und Rauschebart. Es heißt, was er mit seinem Zepter berührt, das gefriert zu Eis.
Die Wurzel dieser Tradition, sie geht zurück auf die slawische Mythologie. Das heißt, Väterchen Frost ist mehr oder weniger ein Winterzauberer, auch im schlechten Sinn. Also er hat schon eine ziemlich erschreckende Vergangenheit, was heißt das Entführung von Kindern und so weiter, früher in der Mythologie.
Unter den Kommunisten wurde dann vielerorts versucht, die Bräuche um Väterchen Frost zu unterdrücken. Allerdings erfolglos.
Das ist ein sehr populäres Fest heute noch, also nach der Wende. Die orthodoxe Kirche, könnte man sagen, hält eine gewisse ambivalente Haltung zum ganzen Thema. Man weiß schon, dass viele von diesen Traditionen haben einen vorchristlichen Hintergrund. Aber natürlich, man kann sie nicht verbieten und man versucht sie mehr oder weniger mit orthodoxen Praktiken in Verbindung zu bringen.
Vasilios Makrides beschreibt diese Entwicklung als Zivilisierung von Väterchen Frost. Aus dem kinderstehlenden Zauberer wurde eine Art orthodoxer Weihnachtsmann, der an Silvester die Geschenke bringt. Eine ähnliche Entwicklung vom Bösen zum Guten, die gibt es auch in Island. Dort entstanden aus vorchristlichen Traditionen ganze 13 Weihnachtsmänner.
A bunch of figures called the Christmas Lads.
Sie heißen Weihnachtsgesellen, erklärt Terry Adrian Gunnell. Der gebürtige Brite ist Professor für Kulturanthropologie an der Universität Island.
Nowadays the idea is that they come down from the mountains where they live.
Heutzutage heißt es, dass die Weihnachtsgesellen einer nach dem anderen aus den Bergen herunterkommen, erklärt Gunnell. Der erste kommt am 12. Dezember. Dezember und jeden Tag folgt ein weiterer, bis am ersten Weihnachtstag alle 13 unter den Menschen sind. Zu spaßen ist mit diesen Weihnachtsgesellen allerdings nicht. Das erkennt man schon an ihren Namen.
Meathook, Sausage Swiper, Door Slammer.
Sie heißen Fleischkraller, Wurststiebitzer oder Türschläger. Ursprünglich waren sie Figuren, die die Menschen bestohlen haben, so der Kulturanthropologe. Aber das hat sich grundlegend geändert. Heute bringen die Weihnachtsgesellen kleine Geschenke mit und legen sie den Kindern in die Schuhe. Und der Nikolaus hat noch mehr Konkurrenz. In Italien gehört dazu auch eine Frau, erklärt der Freiburger Kulturwissenschaftler Werner Metzger, die Hexe Befana.
Eine alte Frau, die etwas Angst einjagen kann, die aber sich am Ende doch als sehr freundlich erweist.
Denn auch die Hexe Befana bringt den Kindern Geschenke, und zwar am 6. Januar. Der Tag wird in der Kirche auch Epiphanias genannt. Epiphanie, das heißt auf Deutsch Erscheinung. Am 6. Januar wurde in der Anfangszeit des Christentums Weihnachten gefeiert.
Epiphanie, das alte Weihnachtsfest, ist heute überlagert durch die drei Könige. Deren Gedenktag wird auch am 6. Januar gefeiert. Und da vermischen sich nun Vorstellungen von den drei Königen als Gabenbringern und von der Personifikation des Festes Epiphanie. Aus dem Begriff Epiphanie ist im italienischen Befana geworden. In Spanien sind es übrigens noch die drei Könige selber, die die Geschenke bringen. In Südeuropa ist also der Schenktermin der Weihnachtszeit der 6. Januar.
Und dann endet der alljährliche europäische Monat des Schenkens. Jede Menge Konkurrenz also für den ersten Gabenbringer, den Nikolaus. Vielleicht ist er ja aber auch ganz froh über die Unterstützung.
So lange müssen wir in Deutschland nicht mehr warten, denn hier gibt's die Geschenke ja schon an Heiligabend. Aber dieses Jahr ist wegen der Corona-Pandemie ein besonderes Jahr, auch wenn der Teil-Lockdown über die Festtage gelockert wird. Dabei fragt sich Gerald Beiroth in seiner Glosse, warum die Beschränkungen eigentlich gelockert werden, obwohl das Fest der Liebe das Potenzial zum Superspreader-Event hat.
Alle müssen sich schützen vor Corona. Aber offenbar nicht so dringend, wie sie Weihnachten feiern müssen. Weihnachten müssen sie unbedingt in Gruppen von bis zu 10 Leuten aus beliebig vielen Haushalten verbringen. Stille Nacht geht offenbar gar nicht. Ich dachte ja immer, in Deutschland herrsche religiöser Pluralismus. Aber das jüdische Pessachfest fiel in die Zeit des ersten Corona-Lockdowns. Da wurden aber keine Kontaktbeschränkungen gelockert. Ich konnte keine anderen Juden treffen und noch nicht mal meine Mutter sehen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Nachteil ist, denn ich konnte niemand infizieren und bin nicht infiziert worden. Ich habe meiner Mutter am Telefon Pessachlieder aus der Stereoanlage vorgespielt. War nicht ideal, aber ging auch. Doch weihnachtliches Beisammensein am Telefon oder per Computerkamera scheint für die Mehrheitsgesellschaft undenkbar zu sein. Ein echtes Sakrileg. Man könnte meinen, dass Deutschland ein Gottesstaat ist, der nur eine Religion duldet. Aber an Weihnachten feiert nur eine Minderheit Jesu Geburt. Der Mehrheit müsste man erklären, wer genau dieser Jesus ist und warum er Christus genannt wird. Die Mehrheit feiert, tja, was eigentlich? Die Liebe wahrscheinlich. Sie sagen, dass sie sich alle lieb haben. Und weil sie sich so lieb haben, nehmen sie es in Kauf, sich gegenseitig mit Corona zu infizieren. Liebe ist ansteckend. Das bessere Wissen darf man fahren lassen. Man darf so tun, als wüsste man nicht, was ein Virus ist. Auch so eine Botschaft von Mehrheitsweihnachten. So tun, als ob. So tun, als würde man an etwas glauben. So tun, als hätte man sich ganz doll lieb. So tun, als hätte man ganz große Gefühle. Und von aller Welt verlangen, mitzumachen bei der großen Gefühlsduselei. Jesus Christus soll Kranke und Lahme geheilt haben. Aber das Fest seiner Geburt könnte zum Superspreader-Event werden. Ich persönlich glaube, Jesus Christus ist gar nicht gekreuzigt worden, sondern wird demnächst ersäuft. Und zwar im Corona-geschwängerten Kitsch.
Wenn Liebe ansteckt, eine Glosse von Gerald Beiroth über Weihnachten in Corona-Zeiten. Vielleicht waren Sie ja heute in der Kirche und vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die beim Besuch eine Kerze anzünden und dabei um etwas bitten oder sich für etwas bedanken. Dabei ist das Aufstellen von Kerzen das Einzige, was heute noch den Brauch der Wachsopfergaben weiterleben lässt. Bis in die 1970er Jahre hinein wurde dabei noch viel mehr Aufwand betrieben. Gläubige haben aufwendig gestaltete Wachsfiguren in Wallfahrtskirchen abgelegt. Darüber ist kürzlich ein Bildband mit dem Titel »Wachs zwischen Himmel und Erde« erschienen, den uns Simon Schomecker vorstellt.
In Pfaffenhofen, Niederscheiern, zwischen München und Ingolstadt liegt die katholische Kirche Mariä Verkündigung. Bis ins 19. Jahrhundert war das Gotteshaus eine Wallfahrtskirche. Unter der lebensgroßen Marienfigur am Altar legten Gläubige gerne Opfergaben ab. Und die waren meistens aus Wachs.
Sie müssen sich vorstellen, Augenpaare, eine Zunge, Köpfe, Brüste, Hoden, Kröte, Pfeile oder Männer und Frauen, Pferde und Kühe, sogar Häuser.
Erklärt Hans Hipp. Er hat ein Buch über Wachsopfergaben geschrieben. Sie waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vor allem im katholisch geprägten Süddeutschland und im europäischen Ausland verbreitet.
Das Wichtigste ist, dass man alle Krankheiten bildlich darstellen kann. Für mich ist es zutiefst verständlich, dass Menschen über Jahrhunderte hinweg, also diese Zuflucht in Krankheit und Not, nur über den Glauben machen konnten und nur so auf Heil und Heilung hoffen zu können.
Die Idee zu seinem Buch entstand bei Hans Hipp aus der Familientradition heraus. Wie seine Vorfahren erlernte der 1949 geborene Pfaffenhofener den Beruf des Lebzelters, also des Lebkuchenbäckers. Neben dem Gebäck waren Kerzen und Wachsfiguren jahrhundertelang ein zweites Standbein des Berufszweigs.
Der Lebzelter war der einzige Beruf, der durch die strengen Zunftordnungen die Erzeugnisse der Biene, also Honig und Wachs, weiterverarbeiten durfte.
Schon als Kind war Hans Hipp fasziniert davon, wie sein Vater in Holzformen den Modeln Opferfiguren goss. Missglückte Exemplare dienten dem jungen Hipp als Spielzeug und die Wachsobjekte begleiten ihn bis heute. Hipp recherchierte stetig und bekam schnell Kontakt zu Forschenden, etwa zur Münchner Kulturwissenschaftlerin Nina Gockerell. Sie liefert Hans Hipp immer wieder Hintergründiges zu den Wachsopfern, die auch Votivgaben genannt werden.
Votum facere heißt ein Gelübde tun. Wenn ich wieder gesund werde, dann mache ich eine Wallfahrt. Das ist das Gelübde. Und die Votivgabe, die man dann in Erfüllung dieses Gelübdes an den heiligen Ort bringt, die ist ein Symbol für die überstandene Notsituation.
Im Kloster Scheiern bei Pfaffenhofen konnte Hans Hipp weitere wichtige Details über Wachsvotive in der Kirche Mariä Verkündigung in Erfahrung bringen. In der Klosterbibliothek sind nämlich 10 Mirakelbücher vom 17. bis ins 19. Jahrhundert erhalten, der größte Bestand, den Hipp aufspüren konnte. Priester dokumentierten in den Büchern das wechselnde Geschehen am Altar.
Das heißt, es steht das Datum dort, wir erfahren den Namen, wir erfahren das Anliegen, die Not, den Glauben an das Gnadenbild erfahren wir. Und was sehr interessant ist, sind die Schilderungen der Lebensumstände der einfachen Leute.
Den Mirakelsprüchen hat Hans Hipp in seinem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet.
Ein gewisser andächtiger Mann aus Kloster Schäieren Grafschaft erlitt an einem Fuß große Schmerzen. Von solchen entledigt zu werden, verlobt er zu allhiesigen Gnadenbild einen halbpfundigen wechsinen Fuß.
Dieser Mirakelspruch verrät, dass Wachsopfer nach ihrem Gewicht und ihrer Größe bemessen wurden. Darüber wiederum bestimmten die finanziellen Mittel der Gläubigen.
Die meisten waren hauchdünn gegossen, vielleicht 5 cm hoch. Es gibt aber 85 cm hohe Votivgaben, die vielleicht sogar massiv gegossen wurden, weil auch das Gewicht mit ein Opfer war. Also umso höher der Wert des Opfers, umso mehr hat man gehofft, Erhörung zu finden.
Aufgrund ihrer Fragilität sind heute nur wenige historische Objekte erhalten. Wachs ließ sich außerdem einfach und nachhaltig entsorgen, wenn irgendwann zu viele Opfergaben am Altar lagen, erklärt Nina Gockerell.
Man konnte sie einschmelzen und beim Wachszieher daraus Kerzen machen lassen Und die Kerzen sind ja dann am Altar verbrannt worden. Und das war ja nochmal ein Akt des Glaubens, der Frömmigkeit.
Hans Hipp hat ganz Bayern nach geschnitzten Votivmodeln durchsucht. Und er wurde fündig. Von ihren Besitzern, die meistens genau wie er Nachfahren von Lebzeltern sind, werden die kostbaren alten Modeln streng unter Verschluss gehalten. Einige durfte Hipp jedoch wieder zum Leben erwecken, etwa im Privathaus eines Herzchirurgen.
Dann haben wir an zwei Samstagen der Herzchirurg und ich Votivgaben gegossen. Und der hat sich ganz, ganz fest gefreut, die Arbeit seines Großvaters auch einmal machen zu können.
Diese und weitere Abgüsse hat Hans Hipp für sein Buch großformatig fotografiert. Die Bilder zeigen, wie detailreich die Modelstecher schon im 17. Jahrhundert gearbeitet haben. Der Votivbrauch ebbte ab den 1970er Jahren aber stark ab, weiß Nina Gockerell.
Inzwischen ist es so, dass die meisten Menschen ihre Anliegen, ihre Bitte um Hilfe oder ihren Dank an den Wallfahrtsorten in die sogenannten Anliegenbücher eintragen.
Wachsvotive findet man hierzulande manchmal noch in rustikalen Wohnzimmern. Dort sind sie aber Dekoration und dienen nicht ihrem ursprünglichen Zweck. Hans Hipp will mit seinem Buch dafür sorgen, dass der Votivbrauch nicht in Vergessenheit gerät.
Und sein Bildband Wachs zwischen Himmel und Erde ist im Hirmer Verlag erschienen, hat 384 Seiten und kostet 49,90 €. Das war die Sendung Religionen am Nikolaustag. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Morgen, Tag oder Abend.